Deutschlandfunk Kultur Interview.
Wer was zu sagen hat in Sachen Schule und Bildung, war versammelt im Kanzleramt am Abend. 16 Kultusministerinnen und Minister plus drei, die, würde ich jetzt mal so salopp sagen, nichts zu sagen haben in dem Bereich, aber dafür Geld in der Tasche. Bundeskanzlerin Merkel, begleitet von SPD-Chefin Saskia Esken. Und natürlich die Bundesbildungsministerin Karliczek. Der Schulgipfel, über dessen Ergebnisse wir jetzt sprechen, eine kleine Zusammenfassung vorweg von Georg Schwarte.
Flatrates in Höhe von 10 Euro pro Monat für Schüler, Dienstlaptops für alle Lehrer bis zum Jahresende. Beim zweiten inoffiziellen Schulgipfel zwischen Ländern und Bundesregierung haben sich alle Beteiligten auf eine enge Zusammenarbeit beim Thema Digitalisierung geeinigt. Trotz der verstärkten Kooperation mit dem Bund bleibe der Bildungsföderalismus aber unangetastet, so die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Hubig. SPD-Chefin Esken, die das Treffen gemeinsam mit der Kanzlerin moderierte, sagte, der Bund sei für vieles gar nicht zuständig, aber angesichts der so wörtlich Drangsal der Situation nehmen die Länder die Hilfen gerne an. Zum Thema Belüftung und Lüften von Klassenzimmern in Corona-Zeiten wollen die Kultusminister am Mittwoch ein Fachgespräch über Lüftungshygiene führen und eigene Vorgaben überprüfen. Bundesbildungsministerin Karliczek bezeichnete den sogenannten Schulgipfel am Abend als Signal, dass Bund, Länder und Kommunen gemeinsam der Bildung einen neuen Schub geben wollen. Insgesamt stehen für Digitalisierung der Schulen jetzt 6,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Allein die Kosten für die Lehrerlaptops belaufen sich auf 500 Millionen Euro, die der Bund jetzt vorstrecken wird.
Das sind die Ergebnisse des Schulgipfels. Bin gespannt auf Ihre Bewertung, Elisabeth Nia von der gemeinnützigen Hertie-Stiftung, dort unter anderem ja auch zuständig für Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche. Und wie so viele von uns direkt betroffen als Mutter einer Gymnasiastin. Fangen wir mal an mit dieser Hauptnachricht, die so durch die Nachrichten auch gegeistert ist seit dem gestrigen Abend. Laptops für alle Lehrer. Ist das ernsthaft das größte Problem?
Also das ist natürlich gut, dass da Geld fließt und dass auch die Ausstattung verbessert wird. Gleichzeitig muss man wissen, es gab den Digitalpakt der Bundesregierung und ein Großteil der Mittel ist nicht abgeflossen. Also
Das ist ganz beeindruckend. Ich habe die Zahlen heute
fünf
gehört.
Milliarden.
Fünf Milliarden sind bereitgestellt. Ich glaube, 15 Millionen sind abgerufen bisher. Also wirklich, Bruchteil gilt da wirklich, dieser Ausdruck.
Ja, und insofern, also wenn man das beschleunigen kann, ist das sicher sinnvoll. Ich glaube, der Hauptengpass ist eher das Thema Weiterbildung für Lehrer. Also wie kann man wirklich auch diejenigen, die in den Schulen sind, dabei unterstützen, dass sie digitale Formate ausprobieren können. Und das reicht dann eben nicht einfach nur eine Zoom-Konferenz oder ein anderes Konferenzformat zu erproben, sondern wirklich umfassende Kompetenzen beim Thema E-Learning zu haben. Also zu wissen, was kann man da anbieten, wie funktioniert das. Und ich finde es auch ein bisschen traurig, jetzt eben ihr Einspieler, wenn die Bundesregierung da immer so auf den Föderalismus verweist. Also die Kanzlerin kann da nicht jedem Kultusminister eines Bundeslandes reinreden, aber natürlich kann sie diesem Thema Aufmerksamkeit verschaffen. Auch die Kanzlerin kann zu Schulen gehen, wo was vorbildlich gemacht wird. Sie kann eine Kommission einrufen. Sie kann Leute aus dem Ausland zu sich ins Kanzleramt einladen und sagen, hey, die Schweden haben das so gemacht oder in Holland funktioniert das. Also oder auch die großen Anbieter da, die Tech-Konzerne einladen. Und dann wäre vielleicht sowas wie die Flatrate, die ich sinnvoll finde, für Schüler schon viel früher gekommen. Das ist doch eigentlich für diejenigen, die das anbieten, auch ein totales Geschäft, da diese Schülergruppe sich zu erschließen.
Ja, also diese Flatrate, diese 10 Euro, die da jetzt ins Gespräch gebracht sind, für 10 Euro soll jede Schülerin, jeder Schüler im Prinzip eine Art Datenpaket kriegen. Da haben jetzt schon die ersten gemunkelt, auch hier bei uns im Newsroom, naja, das, was ich für meine Kinder besorgt habe, kostet eigentlich deutlich weniger als 10 Euro. Also da müsste man wahrscheinlich nochmal auf die Details gucken, dass da auch wirklich ein vernünftiges Datenpaket dahinter steckt. Und das ist dann nicht letztendlich auch nochmal, ja, also auch so ein Bereich, auf den man gucken müsste, diese Vermischung von öffentlicher Aufgabe und privaten Dienstleistern, also dass das dann ein sehr lukratives Geschäft vor allem für Telekommunikationsanbieter wird.
Das ist einerseits total richtig und ja auch eine große Sorge vieler Pädagogen und auch vieler Eltern. Also machen sich dann die großen Tech-Konzerne da in unseren Schulen bereit, in welche Abhängigkeiten begeben wir uns, wie ist das mit dem Datenschutz und so weiter. Ich glaube trotzdem nur, dass in dieser Zeit das auch oft ein vorgeschobenes Argument ist. Das ist erstens in so Ausnahmesituationen, wie wir jetzt in der Corona-Krise hatten, man trotzdem auch zu unorthodoxen Mitteln irgendwie greifen sollte, experimentieren sollte und nicht an erster Stelle erstmal alle Bedenken vorgetragen werden sollten, warum irgendwas nicht geht. Man kann ja auch in so einer historischen Ausnahmesituation mal was ausprobieren, vielleicht dann auch mit einem Anbieter, den man nicht die nächsten 20 Jahre haben will, gucken, was funktioniert und dann eine eigene sichere Lösung entwickeln. Also ich glaube, das hat doch in vielen anderen Bereichen in Deutschland extrem gut geklappt, dass einfach jetzt auch experimentiert wurde. Naja, zum Beispiel mit den ganzen Hilfspaketen für Unternehmen, die sehr, klar, da gab es dann auch Missbrauchfälle, aber unterm Strich würde ich sagen, diese ganze Unterstützung für angeschlagene Unternehmen in der Corona-Krise hat funktioniert, da sind wir besser zurechtgekommen als viele andere Länder.
Aber würde das dann nämlich diesen Gedanken des Engagements der Kanzlerin, das Sie angesprochen haben, aufnehmen und sogar noch ein bisschen weiterdenken? Würde das nicht vielleicht auch im Moment bedeuten, da geht es nicht nur um gutes Beispiel und schöne Termine, die die Kanzlerin macht, sondern dass wir auch temporär sagen, der Bildungsföderalismus ist in bestimmten Fragen ausgesetzt und das wird eine Bundeskompetenz? Denn wir sehen ja, es gibt die verschiedensten Maßnahmen, es gibt Pakete, die geschnürt werden und vor allem Geld, das bereitgestellt wird, aber es kommt nicht an.
Naja, da bin ich eher dagegen. Das ist ja ein alter Streit. Wir haben als Stiftung, wie Sie sagten, auch viel mit den Kultusministern zu tun, weil so Riesenwettbewerben wie Jugend debattiert. Und deswegen kenne ich auch aus eigener Erfahrung, dass es anstrengend ist. So mit 16 Bundesländern hatten wir jetzt auch in der Corona-Zeit. Jedes Land hat eine andere Regelung. Andererseits halte ich das einfach nicht für sehr realistisch. Die Bundesländer haben nicht so viele Kompetenzen mehr und Bildung ist das absolute Zentralthema. Und es gibt natürlich auch immer wieder Beispiele dafür. Also ich finde, in der Corona-Krise haben wir jetzt auch zum Teil die Vorteile des Föderalismus gelernt, also nochmal zu schätzen gelernt und dass es eher mehr regionaler Unterschiede bedarf und man wirklich da, wo dann eben wenig Infektionszahlen dann andere Lösungen finden muss als in Hotspots und so weiter. Also ich glaube schon, dass so eine gewisse Aufgabenteilung da sinnvoll ist und trotzdem, dass der Bund mehr machen kann. Und ich halte auch so Schaufenstertermine und schöne Reden nicht für überflüssig, sondern damit kann man auch Priorisierung signalisieren. Das verstehen die Leute. Solche Bilder in den Nachrichten haben eine Wirkung. Oder auch im Deutschlandfunk.